Herzlichen guten Morgen. Was hast du gemeinsam mit einem Adler? Du musst es mir nicht sagen, du darfst es mir nicht sagen. Überleg es dir einfach mal. Was hast du gemeinsam mit einem Adler? Und vorneweg, der Schnabel ist es nicht. Ich möchte dir die Antwort mit einer Geschichte geben. Afrika, heiß. Ein Naturforscher kommt in ein Dorf und sieht einen Hühnerhof. Und er interessiert sich für diesen Hühnerhof, schaut hinein und ihm fällt etwas ganz Besonderes auf. Da ist ein Adler drin. Ein Adler hüpft umher wie ein Huhn, gackert, nein, er gackert nicht, aber einfach benimmt sich wie ein Huhn, ganz komisch, hüpft so umher. Und der Naturforscher, der kommt nicht raus. Warum ist dieser Adler in diesem Hühnerhof eingesperrt? Der Hühnerhof ist nicht abgedeckt, ist einfach rundherum ein Gehege. Und er fragt den Zuständigen, den Häuptling des Dorfes oder wie man dem immer sagt, wie er dazu kommt, diesen Adler hier hineinzutun. War ziemlich entrüstet. Und der Häuptling sagte, ja, ich habe den halt gefunden, ich habe den irgendwo im Busch gefunden, und als er ganz klein war, und ich habe ihn halt nach Hause genommen und in diesen Hühnerhof genommen. Und jetzt ist er ein Huhn. Ist ja ganz klar, ist jetzt ein Huhn, er benimmt sich wie ein Huhn, man sieht es ja. Der Naturforscher war ganz verzweifelt, was soll das? Der muss fliegen können, das ist ein Adler. Und er fragte dann den Häuptling, darf ich nicht einmal ihn auf die Hand nehmen und ihm das zeigen, dass er fliegen kann? Es hat keinen Sinn, sagt der Häuptling. Du kannst es versuchen, aber es hat keinen Sinn. Er ist ein Huhn. Er hat ihn dann auf die Hand genommen und hat ihn hochgehoben und gesagt, du bist ein Adler. Breite deine Flügel aus. Du kannst fliegen. Der Adler schaut so ein bisschen umher und guckt dann wieder zu den Hühnern runter und hüpft wieder runter. Hab's ja immer gesagt, das ist ein Huhn, sagte der Häuptling. Der Naturforscher war wirklich total verzweifelt und gesagt, du, lass es mich doch noch einmal versuchen. Ich steige hier auf die Hütte rauf, das ist ein bisschen weiter oben, und dann glaubt es sicher. Darf ich nochmal? Er hat ihm dann die Erlaubnis gegeben, aber ein bisschen komisch geguckt. Und ist dann auf die Hütte hochgestiegen und hat wieder den Adler hochgehoben und gesagt, du bist ein Adler. Du kannst fliegen. Du bist zum Fliegen gemacht. Und der Adler guckt so umher und schüttelt ein bisschen die Flügel. Und ja, man merkt, es tut sich irgendwas. Er fängt an, so ein bisschen zu vibrieren. Und dann breitet er die Flügel aus. Aber dann guckt er wieder runter und hüpft wieder runter zu den Hühnern. Puh, nicht geklappt. Am Abend geht er nochmal zu diesem Häuptling, hat sich ein paar Gedanken gemacht, der Naturforscher, und sagt, morgen früh nehme ich ihn mit auf eine Reise. Ist das okay? Eigentlich gehört dieser Adler mir und das ist ein Huhn. Okay, du kannst ihn mitnehmen. Früh am Morgen, bevor die Sonne aufging, nimmt er den Adler aus dem Hühnergehege und sie fahren ein Stück weit in die Pampa raus, klettern auf einen Hügel hinauf, auf einen Berg, wo es eine super Aussicht hat. Und dann geht langsam die Sonne auf und sieht sie am Horizont über die Berge kommen. Und dann hebt der Naturforscher den Adler hoch und sagt, du bist ein Adler. Schau in die Sonne. Du kannst fliegen. Und dann vibriert es, er schaut noch umher, ob irgendwo welche Hühner rum sind, aber es sind keine da. Also breitet er die mächtigen Flügel aus und schwebt in die Höhe, immer höher, immer höher. Und in ein paar Minuten sieht man ihn nicht mehr, so hoch ist er geflogen. Weit, weit weg. Du bist ein Adler, darum fliege. Der Adler ist nicht geschaffen, ein Huhn zu sein. Also die Antwort auf die Frage, was hast du gemeinsam mit einem Adler, ist, Wir sind beide berufen zum Fliegen. Und das ist nicht meine Idee. Wir sind berufen zum Fliegen. Das ist ein Bild von Gott in der Bibel. 24 Mal kommt das Bild vom Adler vor in der Bibel. Und eine Stelle, die mir es besonders angetan hat, ist Jesaja 40, eine bekannte Stelle, Vers 31. Jetzt gucken wir mal, ob es mit der Technik klappt. Ja. Irgendwann kommt's. Ja, ich muss zurück. Ja, ist ein bisschen verschoben. Doch die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie werden gehen und werden nicht matt. Flügel. Wir haben Flügel. Und wir dürfen schweben wie die Adler. Und das ist der Unterschied zu den Hühnern. Die Hühner, die gackern und flattern ein bisschen und dann hüpfen sie ein bisschen. Ein bisschen fliegen können sie schon, aber dann müssen sie sich wieder setzen. Ein Adler ist total anders. Dieses mächtige Tier. Es sind beides Vögel, aber die Berufung ist anders. Und ich frage dich heute Morgen, flatterst du noch oder schwebst du schon? Um das geht es heute Morgen. Flatterst du noch wie ein Huhn umher oder schwebst du schon? Um das ein bisschen zu illustrieren, wie ein Adler schwebt, vielleicht habt ihr noch nie einen Adler gesehen. In Basel hat es keinen Adler freischwebend. Ich habe schon einen gesehen, schon mehrere gesehen, im Nationalpark zum Beispiel. Um das ein bisschen zu illustrieren, ein kurzer Filmausschnitt. Mal schauen, ob das mit der Technik klappt. Genau. Okay. Mich beeindruckt das immer wieder, besonders eben mein Erlebnis im Nationalpark, habe ich oben mit dem Feldstecher einen Adler gesehen, auf einer Krete oben. Ich bin mir sicher, dass es einer war, man sah nur die Silhouette. Habe ich den beobachtet und plötzlich war er weg. Einfach weg. Über ein Tal, innerhalb von Sekunden, über das Tal, über die Berge, weggeflogen. Und wir hätten als Wanderer Stunden gebraucht für das, was ein Adler in Sekunden macht. Eindrücklich. Einfach diese Leichtigkeit und gleichzeitig diese Majestät, die ein Adler in sich hat. Ich denke, ein Adler ist nicht jetzt muss ich Ein Adler ist darum in vielen Wappen das Symbol. Im Deutschen, der deutsche Adler zum Beispiel, in ganz viele Wappentiere sind Adler, weil sie diese Majestät, diese Kraft ausdrücken. Und darum wird es auch in der Bibel gebraucht, als Symbol. Einerseits für Freiheit. Der Adler hat eigentlich keine natürlichen Fressfeinde. Er ist an der Spitze der Nahrungskette. Er raubt, aber er wird eigentlich nicht geraubt. Er wird vielleicht von Menschen gejagt, abgeknallt. Das schon. Aber natürliche Fressfeinde hat er nicht. Er ist ein Symbol für Kraft und Ausdauer. Er ist ein Langstreckenflieger, der fliegt bis Südafrika. Ganz den Kontinent runter. Wie ein Flugzeug. Verrückt. Er spart Energie, indem er die Thermik nutzt. Und so kann er stundenlang einfach schweben. Ohne viel Energie schwebt er, schwebt er, schwebt er. Er ist ein Symbol für Schnelligkeit. Mit seiner Flügelspannweite bis zu 2,5 Meter kann er im Gleitflug 130 bis 160 Stundenkilometer fliegen. Im Sturzflug 200 Stundenkilometer. Also gewaltig. Und darum denke ich, ist es gut, wenn wir ein bisschen Flugstunden nehmen heute Morgen. Und uns fragen, wie können wir Bodenhaftung überwinden? Man sagt ja, mit beiden Beinen auf dem Boden stehen. Ich meine heute etwas anderes. Wir sind zum Schweben, zum Fliegen berufen. Bodenhaftung überwinden. Wie können wir mehr Freiheit gewinnen? Wie können wir uns hochschwingen? Lesen wir nochmal, auch im Zusammenhang, die Verse vorher auch. Weißt du es denn nicht? Hast du denn nicht gehört? Der Herr ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Erde. Er wird nicht matt oder müde. Sein Verstand ist unergründlich. Er gibt den Erschöpften neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie werden gehen und werden nicht matt. Unsere jungen Männer, die kommen mit 19, 20 in die RS. Da sind sie kraftvoll, sind sie in der Blüte des Lebens. Da haben sie am meisten Energie. Ich war auch in der RS. Und ich habe es auch erlebt. Ich bin auch nicht so kräftig gebaut wie andere, so sportlich und so, aber ich habe es auch bei den Sportlichsten erlebt, dass sie müde waren und stolperten und erschöpft waren. Da konnte man im Wald einfach am Boden liegen und man schlief ein. Ob man wollte oder nicht, man schlief einfach ein. Man war kaputt, K.O. Auch die Stärksten werden müde. Das ist das Bild hier. Auch die Stärksten werden müde. Und irgendwann fallen sie um. Und dieser Text sagt eigentlich, lasst uns mit dieser Realität leben. Lasst uns einmal der Realität des Lebens in die Augen schauen und nicht den Idealen, so wie wir sein wollen. Das ist die Realität des Lebens. Es ist ein Kraftakt. Es braucht viel, viel Energie. Kennen wir alle. Ohne Illusionen leben ist sehr entscheidend. Und so Kraft haben und Lebensfreude haben, das geht ja ein bisschen ineinander. Das ist so ein Multipack, das man zusammen kauft. Also nicht nur körperlich Kraft haben, sondern auch die innere Spannkraft. Kann ich gelassen sein, wenn es schwierig wird? Oder wie steht es mit meiner Dünnhäutigkeit? Ich werde dann schnell, wenn ich müde bin, wenn ich mich irgendwo ausgelaugt fühle, dann bin ich sehr dünnhäutig. Dann braucht jemand ein Wort zu sagen, das mir nicht passt. Und dann ärgere ich mich, bin ich aufgewühlt. Vielleicht geht es dir ähnlich. Wie gehen wir mit dieser Realität um, dass wir müde sind, manchmal erschöpft sind? Wir können verschieden umgehen. Wir können die Signale übergehen. Wir können weiterkrampfen und sagen, wir müssen da durch. Ja, unser Pflichtbewusstsein sagt uns das. Wir müssen doch anderen dienen, wir müssen anderen helfen. Also strengen wir uns noch mehr an. Der innere Ehrgeiz, die inneren Antreiber. Vielleicht sind sie uns gar nicht bewusst, aber wir gehen einfach weiter. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, wir lassen uns erschöpft sinken im Sessel. Nicht, dass das negativ ist. Nicht, dass wir Erholung brauchen zwischendurch. Aber Gott hat noch anderes zu bieten. Wir können resignieren, wir können stöhnen, wir können uns bemitleiden, wir können es anderen erzählen, wie schlecht es uns geht. Alles Möglichkeiten. Also das Leben ist eine Frage der Ressourcen. Wie stark sind unsere Ressourcen? Wie haushalten wir mit unseren Kräften? Das ist eine entscheidende Frage, auch in der Bibel. Wie und wo erneuern wir unsere Energie, unsere Kraft, auch unsere innere Kraft? Erneuern wir sie so, wie es Gott vorgesehen hat, weil er uns Menschen ja geschaffen hat. Er weiß es ja am besten. Jesaja, er hat ja diese Verse geschrieben, hat diese Verse vom Adler, von der Kraft, einem resignierten und erschöpften Volk gesagt. Einem Volk im Exil, das nicht mehr ein- und aus wusste, das einfach ja keine Hoffnung hatte, irgendwie resigniert war, stehen blieb. Und ihnen sagt er, was haben wir gelesen? Weißt du es nicht, Volk? Weißt du es nicht, einzelner Mensch? Hast du es nicht gehört? Ich habe es dir doch schon so viel Mal gesagt. Du kannst es auch nachlesen. Das heißt, wenn wir Ressourcen an der richtigen Stelle tanken wollen, dann müssen wir erstmal hinhören. Einfach hinhören. Bewusst machen. Bewusst machen? Was denn? Bewusst machen, da ist noch ein anderer im Spiel. Da ist noch ein anderer in meinem Leben und der ist stärker als ich. Da ist ein lebendiger Gott mitten in meinem Arbeiten, mitten in meinem Denken, mitten in meinen Sorgen, in meinem Drehen. Ich habe es in allem, was ich erlebe, mit Gott zu tun. Ich muss mir das immer wieder sagen. Ich brauche Gott nicht auszuklammern von meiner Arbeit. Wenn ich irgendwo anstehe beim Arbeiten, dann muss ich nicht denken, ja, Gott hat mit der Kirche zu tun, mit dem Gottesdienst und mit dem Bibellesen und mit dem Beten. Und jetzt habe ich keine Zeit dafür. Manchmal laufen so Sachen in uns ab und wir denken, Gott ist eigentlich nicht kompetent in meiner Arbeit. Aber das stimmt doch nicht. Gott ist der beste Ingenieur. Gott ist der beste Pastor. Gott ist überhaupt der Beste. Und er weiß doch, er kann mir doch einen Tipp geben und er kann die Lage verändern. Er kann so viel machen. Oder du musst auch nicht denken, es passiert ja vieles innerlich, auch wie wir auftanken, was für Ideen uns kommen. Mein Problem ist viel zu klein für Gott. Das ist viel zu banal, das kann ich auch selbst irgendwie lösen. Ich weiß nur noch nicht wie, ich muss einfach ein bisschen mehr denken oder ich frage mal ein paar Leute. Müssen wir nicht, wir dürfen. Aber was Gott hier sagt, hör doch einfach mal hin. Und was sollen wir hinhören? Warum denn? Der Herr ist ein ewiger Gott, Schöpfer der ganzen Erde. Er wird nicht müde und matt. Er ist nicht wie wir. Er ist nicht wie ich, zum Glück nicht. Er hat in einem unvorstellbaren Kraftakt das Universum geschaffen. Und er ist nicht müde geworden. Er hat ausgeruht am siebten Tag, ja. Aber er ist nicht erschöpft geworden. Und er verliert auch die Kontrolle nicht. Er behält den Überblick. Nicht wie ich. Sein Verstand ist unergründlich. Er ist ein Meister im Zeitmanagement, im Haushalt und auch im Krafthaushalt. Also Erneuerung unserer inneren Kräfte und auch unserer äußeren, denke ich, fängt immer mit Blick auf Gottes Wesen an und nicht mit Blick auf meine Ressourcen, was ich tun kann. Weil er ein Gott ist, und das ist mir aufgefallen, er gibt. Er behält seine Ressourcen nicht für sich. Er schafft nicht eine Schöpfung und dann sagt er, ist alles vorhanden und jetzt schaue selbst. Jetzt hast du ja Kraft und so weiter. Ich habe dir ja ein bisschen gegeben. Nein, er gibt, immer wieder. Er gibt auch dann, wenn du nicht mehr magst, neue Kraft, reichlich genug Stärke. Jetzt ist die Frage, wie lebst du das? Wie lebe ich das? Ich merke, dass es nicht das Naheliegendste ist, obwohl ich schon so lange mit Gott lebe. Entdecke ich manchmal, dass das nicht mein erster Gedanke ist und auch nicht mein zweiter Gedanke. Ich bin oft so wie die Hühner im Hühnerhof, dass ich umhergackere und wild irgendwie mich bewege und schaue, was zu machen ist, zu lösen ist. Mein Horizont ist der Hühnerhof. Und nicht die aufgehende Sonne. Und nicht der große Horizont. Ich frage oft nicht zuerst oder nicht, ja, manchmal gar nicht. Gott, was denkst du jetzt über mich? Wie ich jetzt bin? Was denkst du jetzt über mich? Ich finde die Lösung nicht. Es geht nicht mehr. Was denkst du jetzt über mich? Was sagst du zu mir? Was ist jetzt meine Aufgabe in dieser Situation? Ist vielleicht im Geschäft, erlebe ich das manchmal, irgendwie eine Beziehung, merke, da haben zwei miteinander Mühe oder auch mit mir Mühe und dann reagiere ich irgendwie. Aber die Frage wäre, was ist jetzt meine Aufgabe in dieser Situation? Gott. Und was muss ich gar nicht tun? Was hast du schon getan? Wo bist du schon unterwegs? Manchmal will mein Stolz auch einfach nicht zugeben, ja, dass ich keine Lösungen habe, dass ich erschöpft bin. Aber das Tolle ist, das ändert nichts. Das ändert überhaupt nichts an dieser Tatsache, dass Gott genug hat, genug Kraft und dass er dir genug geben will. Es ändert nichts an der Tatsache, dass du schweben kannst wie ein Adler, frei mit Leichtigkeit über deinen Sorgen und Problemen, ohne müde zu werden. Wie er. Jetzt fragst du dich sicher, aber wie soll das konkret gehen? Vielleicht hast du es auch, du hast es sicher schon erlebt. Aber man muss es ja immer wieder neu buchstabieren. Und hier kommt für mich die große Überraschung in diesem Text. Mal schauen, ob ihr das rauskriegt. Was ich meine damit. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden, junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Da kommt plötzlich ein Unwort ins Spiel. Für mich ein Unwort. Wenn es das überhaupt gibt. Warten. Der Bus hat Verspätung und ich sollte zur Arbeit gehen. Es ärgert mich. Stau auf der Ferienreise, 2 Stunden im Stau. Warten müssen. Mühsam. Schlechte Internetverbindung. Kommt einfach nicht und ich sollte etwas nachschauen. Passiert immer mal wieder. Telefon. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Und dann kommt eine Melodie und dann wieder, bitte haben Sie einen Moment Geduld. Und irgendwann hängt man dann auf. Oder warten, bis die Kinder oder die Frau bereit ist zum Ausgehen, irgendwo hingehen, warten, warten. Wer wissen will, wie Mühe ich mit Warten habe, der kann einfach mal meine Frau fragen. Es geht einfach gegen unser Lebensgefühl. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber unsere Zeit, hat Mühe mit Warten. Ich gehöre auch dazu. Ich will lieber schnelle Lösungen haben. Ja? Instant-Rezepte. Wir wollen klar wissen, wie es geht und möglichst schnell Mittagessen, damit wir wieder zur Arbeit können. Ja, stimmt. Zeit ist schließlich Geld, sagen wir. Ich denke, das ist nicht nur ein Sprichwort. Man muss die Zeit auskaufen. Wir haben das Gefühl, wir müssen die Zeit ausfüllen, ausnutzen. Ein erfülltes Leben ist ein ausgefülltes Leben. Sonst wird es ja langweilig. Aber Gott sagt, wer auf mich wartet. Unwort. Wer auf mich wartet, bekommt Flügel wie Adler, dass er sich hochschwingen kann. Und wenn wir das mal in der Bibel anschauen, dann merken wir, warten ist ein Schlüsselbegriff in der Bibel. Abraham, er hatte eine Verheißung bekommen, Landverheißung, Sohnverheißung. Wir wissen, wie lange er warten musste. Also Jahrzehnte. Und er ist viele Umwege gegangen. Mose hat 40 Jahre lang in der Wüste ausgeharrt, bis er eine neue Berufung bekam. Die Leute hier, an die dieser Text gerichtet ist, leben 70 Jahre in Babylon. 70 Jahre. Viele sind gestorben dort. Warten. Einfach nur warten. Und wir hören, wir wissen, Jesus kommt wieder. Und wir warten schon 2000 Jahre. Ja, vielleicht müssen wir noch lange warten. Wir wissen es nicht. Auf den neuen Himmel und die neue Erde. Und warten klingt für mich so, ja, jetzt setze ich mich mal hin und drehe Däumchen und ist irgendwie passiv, es ist langweilig. Aber wenn man dieses Wort im Hebräischen anschaut, dann merkt man, das ist ein aufmerksames Warten, es ist ein Harren, es ist ein etwas Sensibles, Hinschauen, wie ein Wächter auf dem Turm. Schauen, wo irgend sich etwas bewegt, was gefährlich sein könnte. Wachsam sein. Gottes Fingerzeige in meinem Leben beachten. Das ist wachsam sein. Wachen. Ich finde das Bild vom Adler so toll. Er baut seinen Horst möglichst weit oben am Felsen oder auf einem Baum, damit er Energie sparen kann. Weil er ist eigentlich ein schlechter Flieger vom Boden auf. Er muss ein bisschen runterfliegen und dann findet er Kraft. Durch die Thermik findet er Kraft. Und wenn er runterfliegen muss und er kann ja zum Beispiel einen Ziegenbock oder irgendwie so hochheben, der ist so stark, aber das ist eine unheimliche Kraftanstrengung für ihn. Und darum wartet er. Er wartet auf die Thermik. Ein super Bild. Und dann kann er mit Leichtigkeit hoch hinausfliegen und kann sich tragen lassen. Das heißt für mich, da möchte ich ein bisschen konkreter werden mit ein paar Beispielen, ich mache mich abhängig von Gottes Reden zu mir. Ich mache mich abhängig von Gottes Reden zu mir. Die Thermik ist für mich der Heilige Geist. Und er hilft zu seiner Zeit. Er weiß, wann das Timing ist, am besten ist, wenn er mir Aufwind geben will. Und meine Frage ist immer wieder, kann ich warten? Oder helfe ich nach? Kann ich warten, bis sich der Aufwind des Heiligen Geistes einstellt? Etwa vor einem Jahr, kurz bevor ich 50 Jahre alt wurde, von meinem Geburtstag habe ich mir vorgenommen, jetzt muss ich etwas ändern. Ich möchte irgendwo wissen, wo ist meine Berufung in Zukunft. Und ich habe Gott gefragt, in einer Auszeit auf einem Maiensees oben, auf einer Alp, 3 Tage war ich dort. Mit dieser Frage bin ich hochgegangen. Was hast du für eine Berufung bis zu meiner Pension? 15 Jahre. Und ich habe den Eindruck gehabt, Gott sagt mir, es geht Richtung Coaching. Richtung andere Leute seelsorgerlich und ja, mit Know-how auch begleiten. Ich begann mir dann das auszumalen auf einer Wanderung, was könnte das heißen? Fasziniert mich eigentlich, noch mal eine Ausbildung machen. Dann habe ich mich später dann informiert und habe gemerkt, das kostet viel, viel Geld, 30.000 Franken so eine Ausbildung, 1,5 Jahre da investieren, kann ich mir das überhaupt leisten? Dann habe ich mit jemandem geredet, der Coach und Pastor ist zugleich. Und dann, ich habe Gott gesagt, ich muss eine Klärung haben bis zu meinem Geburtstag. 2 Monate, hast du Zeit, mir das zu zeigen? Oder 1,5. Ein Tag vor meinem Geburtstag habe ich mich mit diesem Freund getroffen in Zürich und da habe ich mit ihm gesprochen. Und in diesem Gespräch bin ich ziemlich ernüchtert worden. Und habe gemerkt, nein, das ist es nicht. Dann habe ich mich gefragt, habe ich nicht richtig gehört? Ich habe doch jetzt gewartet. Ich habe schon lange gewartet. Und jetzt habe ich doch die Frage gestellt. Und Gott hat mir eine Antwort gegeben. War mein Eindruck. Und jetzt das. Bis ich gemerkt habe, nein, du hast richtig gehört. Du hast dir nur zu viele Gedanken darauf gepflanzt. Die Antwort ist okay. Das habe ich gemerkt. Aber die Ausbildung, das ist nicht dran. Backe kleine Brötchen. Das bin ich jetzt dran. Oder ein anderes Beispiel, was es für mich heißt. Warten. Ich habe einen Männerclub, also 2 Gruppen gegründet. Im Moment bin ich dran, mit 11 Männern jeden Monat uns zu treffen und einfach über persönliche Dinge auszutauschen. Was bewegt uns? Wo spricht Gott in unser Leben hinein? Wo fordert er uns heraus? Einander ermutigen, einander segnen. Und bereite das immer mit einer anderen Person vor. Also immer mit der gleichen Person, mit meinem Freund. Und die Vorbereitung ist eigentlich die Frage, was möchte Gott jetzt in diese Gruppe hineinlegen? Was möchte er sagen? Wir haben keine Themenliste, die wir durchgehen oder so. Wir fragen einfach mal und dann kommen wir ins Gespräch miteinander und dann merken wir, genau das ist es. Das ist das Thema, das ist die Spur. Und dann gehen wir bereiten oft nicht sehr viel vor. Manchmal vielleicht einen kleinen Input am Anfang, aber wir kommen einfach offen und sagen, Gott, du musst es machen. Es ist deine Gruppe, es sind deine Männer, wir sind einfach Werkzeuge und wir sind auf gleicher Ebene mit den anderen. Und dann gehen wir in diese Gruppe, trinken zusammen ein Bier, reden miteinander und merken, da spricht Gott hinein. Das ist für mich total anders als früher. Total anders als in der Gemeindearbeit, wie ich gearbeitet habe, oder in CVM, wo alles nach Programm lief. Wir haben das Programm ausgearbeitet, bis ins Detail, sogar die Zeiten aufgeschrieben. Sehr wenig Flexibilität und Spontanität. Und hier ist das total anders. Und das Gefühl, hey, eigentlich komme ich ziemlich leer. Ich warte jetzt einfach, was passiert. Ich erwarte es von dir. Spannend. Und ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, einfach, ich bin am Üben, heißt das, Gott zu fragen und alles, was mir in den Sinn kommt und ich irgendwo weiterdenken will, einfach Gott als Frage hinzugeben und einfach mal zu lassen. Und manchmal bei Entscheidungen einfach nicht zu schnell handeln, sprechen mit meiner Frau, Zeit geben, auch Termine, nicht gerade sagen, ich mach's, sondern ich lasse mir eine Woche Zeit, ich gebe dir Antwort. Bis die Ampel grün wird, und dann gebe ich Vollgas. Das versuche ich zu leben. Weil ich gemerkt habe, Gottes Zeitplan ist viel besser als meiner. Gottes Gedanken sind besser als meine. Und er weiß besser, was wann dran ist und ob überhaupt etwas dran ist. Genau. Ein Bild in der Bibel. Das will ich vielleicht auch noch sagen. Es gibt in Petrusbrief eine Stelle, da heißt es, es gibt ein Bad der Erneuerung. Das ist für mich so ein Bild geworden. Ich kann in dieses Bad Probleme, Schwierigkeiten, Fragen abgeben, hineintun. Und dann ist Gott am Arbeiten. Er erneuert es. Und was er mir zurückgeben will von dem, das darf er mir zurückgeben. Ich bin offen dafür. Für eine Lösung. Wenn keine kommt, ist auch okay. Aber Gott macht es. Es ist wie wenn ich mein Geld auf die Bank bringe. Ich vertraue der Bank, dass sie mit dem Geld vertrauensvoll arbeitet. Genauso mache ich das mit meinen Sachen, die ich Gott abgebe. Oder ich versuche es zumindest. Und das Erstaunliche, noch etwas Erstaunliches in diesem Text, finde ich, oder ich glaube, ich lese das vielleicht hinein, ich glaube, dass das irgendwo auch drin steckt. Im Warten geschieht das Wunder der Kraft. Also nicht, wenn dann der Aufwind kommt, wenn ich die Lösung habe, wenn ich weiß, wie es weitergeht, wenn ich wieder Energie habe, dann ist alles gut. Dann ist ja, das ist ja das Ziel. Sondern das Warten gehört dazu. Und im Warten geschieht das Eigentliche. Davon bin ich immer mehr überzeugt. Ihr kennt vielleicht diese Dinger da. Plastikhülse und da drin sind so Filme, die man ausziehen kann und dann an die Sonne halten. Und dann ist nichts mehr drauf, wenn man es entwickelt. So war das früher. Man kann es heute noch machen. Teurer Spaß. Ich erinnere mich, als ich ein Junge war, mit Michael Jacobi, er hatte eine Dunkelkammer, schwarz-weiß. Filme entwickelten wir dort und dann haben wir da die große Röhre genommen und geschüttelt und gewartet. Immer warten. Und da haben wir das, eben den Film mal entwickelt und dann die verschiedenen Wasser da, das Papier reingetan. Und wie das dann langsam kam, das Bild, und man, ja, am Anfang war alles weiß, belichtet, oder, dann weiß, und dann kam langsam das Schwarz-Weiß-Bild zum Vorschein. Und man staunte, was da rauskam. Und ich glaube, dass es Gott mit unserem Leben genau gleich macht. Er entwickelt uns im Warten. Es geschieht etwas mit uns. Das habe ich in diesen 5 Jahren, seitdem ich nicht mehr vollzeitlich Pastor bin, ganz stark erlebt. Gott hat mich verändert. Eine harte Schule, aber eine gute Schule. Er hat an meinem Charakter gearbeitet, an meinen falschen, engen Vorstellungen. Er hat meinen Horizont geweitet. Und so weiter. Und er hat meine Berufung geschärft. Ich weiß besser, was ich kann und was nicht. Dass ich fliege, dass du fliegst, ist nicht abhängig von deinen Umständen, von deinen Gefühlen, von irgendetwas, von deinen Lösungen, von deinen Kraftreserven. Sondern einfach von deiner inneren Gewissheit. Er führt. Er macht es. Und das gibt mir Freude. Das gibt mir Gelassenheit. Es kommt letztlich nicht so sehr auf mich drauf an, sondern ich darf abgeben. Und ich möchte dir einfach schau dir diesen Adler nochmal an, diese Frage stellen heute Morgen. Flatterst du noch oder schwebst du schon? Eine kurze Zeit der Stille für dich, wo du das überlegen kannst. Wo hast du im Moment Fragen, Sorgen? Wo stehst du an? Wie fühlst du dich kräftemäßig, innere und äußere Kräfte? Was ist dir im Moment am nächsten, wo du merkst, da ist es schwierig? Und dann darfst du es einfach ablegen. Dann sag es einfach, Jesus. Hör auf, an dir zu arbeiten. Lass ihn arbeiten.